Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Sie hören eine Sendung von Gloria Schütz und Evelyn Seliger. Wir sind nach Berlin-Köpenick zu Brigitte und Thorst Kuhn gefahren. Für sie, wie für alle Menschen, die bis zum Fall der Berliner Mauer in der DDR gelebt haben, war es nicht ungefährlich, sich in einem spirituellen Kreis zu treffen. Und doch gibt es eben immer wieder Beispiele von Menschen, die ungeachtet möglicher persönlicher Nachteile den beträchtlichen Gefahren einer Diktatur getrotzt haben. Bei Brigitte und Thorst war die Liebe und das Vertrauen in Barbers Führung stärker als die Angst, sie könnten auffliegen. Beeindruckt von ihrem Mut möchten wir Ihnen die beiden heute vorstellen.
Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name. Vater unser im Himmel und auf Erden, geheiligt werde dein Name.
Sai Ram Brigitte, Sai Ram Horst, danke, dass wir euch besuchen dürfen und ihr unseren Hörerinnen und Hörern eure Geschichte erzählen wollt.
Ja.
Wie habt ihr überhaupt von Sai Baba gehört?
Also wir Ostler haben 1987 das erste Mal von Baba gehört. Und zwar gab es eine Familie, sie hatten eine Gärtnerei und erstaunlicherweise hat diese Familie diese Gärtnerei immer selbstständig betreiben können. Es hat sonst keine selbstständige Gärtnerei gegeben. Und sie waren diejenigen, die öfter Gäste einluden. Da kamen die Krishna-Leute, da kamen Babaji-Leute, da kamen alle möglichen Sektenvertreter. Also es war immer ganz interessant. Und für uns war das aber so, ja, man lernt etwas Kulturgeschichte oder man lernt etwas von fremden Ländern und so weiter. Und dann kamen ganz plötzlich die Baba-Leute. Und zwar Walter Bülow, der Gärtnermeister, war Rentner geworden. Und wenn man Rentner wird, dann ist das das Erste, dass man eine Reise nach dem Westen beantragt. Und das hat er auch gemacht. Und er war Theosophie-Anhänger. Und besuchte seine alten Leute, die er von früher kannte. Und unter anderem hat er da Rothtraut getroffen, die in der Berliner Sai Baba Gruppe in dem Zentrum in Berlin war. Und Rothtraut hat ihn zu einem Donnerstagssingen mitgenommen. Und das hat ihm so gefallen, dass er die Leitung angesprochen hat und hat gesagt, kommt doch mal zu uns und besucht uns. Als die Baba-Leute kamen, das war etwas ganz anderes. Die hatten andere Augen.
Der Funke sprang über, so kann man es sagen.
Diese liebevollen Augen, die Lieder, die ganze Art und Weise, wie sie mit uns sprachen, das hat uns so tief berührt. Ja? Vor allen Dingen, wir hatten das Gefühl, wir möchten sie immerzu anfassen und ihnen hinterherlaufen, diese Energie, dieses Harmonische, das kannten wir nicht so. Also es wurde sofort verabredet, wir möchten uns wiedersehen. Und dann trafen wir uns ganz regelmäßig. Wir lernten die Lieder, bekamen also einen Ordner mit Liedern und fingen an, das abzulichten. Und ja, es war immer eine große Sache. Alle 2 Monate darauf wurde richtig hingearbeitet. Ja. Und es war für uns wunderbar. Das war uns alles eine große Freude.
Eure Freunde haben euch ja dann für ziemlich naiv gehalten.
Unsere Freunde waren ja genauso DDR-Menschen wie wir. Nicht? Die zeigten uns den Vogel. Ihr seid doch sonst intelligente Menschen. So, ja. Wie könnt ihr auf so einen Quatsch abfahren?
Auf solchen Guru abfahren, ja. wir wurden angerufen und müsst sofort mal, ich weiß nicht welcher Sender, den Kanal einschalten. Ja, da spricht euer Guru. Und wir schalten ein, da zeigte Baba aus so einem Tonkrug, wie da immer die Vibhuti, die heilige Asche, rauskam. Und so ein Quatsch, so, und um sowas fällt ihr herein. Das war der Kommentar meines Klassenfreundes.
Ja. Erinnert ihr euch noch an euren allerersten Bhajan?
Es war ein Ganesha-Bhajan.
Das war der klassische Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha.
Grenzt ja wirklich an ein Wunder, dass ihr euch so unbehelligt treffen konntet, wo doch der Staat versucht hat, wirklich alles unter Kontrolle zu halten.
Der Gärtner hatte durch seine enorme Gläubigkeit auch Schutz. Es war erstaunlich einfach. Die Familie wurde einfach ausgelassen. Wir haben es auch nie ganz verstanden. Die wohnten etwas durch die große Gärtnerei und die Ländereien rumrum wohnten sie etwas isolierter.
Mit der Barbergruppe habt ihr euch dann aber bei euch zu Hause getroffen? Ihr hattet direkte Nachbarn. Lief das da auch so problemlos? Oder habt ihr sicherheitshalber zum Beispiel beim Singen die Fenster geschlossen?
Es war Folgendes. Also wir haben ein Doppelhaus und nicht nur die Nachbarin, die nun Wand an Wand mit uns wohnt, war eine Altkommunistin, sondern alle um uns herum auch. Es wurde also sehr beobachtet, dass bei uns also in einem gewissen Turnus immer ganz viele Westwagen standen. Denn die Westler fanden es nun auch sehr schön, die brachten dann auch sehr häufig noch Freunde. Und zwar, also wir waren immer viel Menschen. Und das Singen war auch nicht leise. Natürlich mussten wir Fenster, alles ganz zu. Und wir hatten immer das Gefühl, die Bhajan-Lieder, die kennt ja keiner. Es kann keiner so richtig beurteilen, was wir da machen. Und dann wurden wir auch mal gefragt und da haben wir gesagt, wir meditieren erst. Dann wussten sie nicht, was meditieren ist. Dann haben wir es versucht, ein bisschen zu erklären. Und hinterher singen wir in verschiedenen Sprachen. Und das haben sie zuerst akzeptiert, ja. Und dann passierte Folgendes. Einer der Westler fing an, das Lied »Großer Gott, wir loben dich« zu singen. Und das nächste Mal hatten wir die Stasi da.
Wir wären wahrscheinlich hochgegangen. Der große Zufall war, dass, oder Baba zurückgelenkt wieder, die eine von den, da waren zwei Frauen. Die eine Frau, die kannte ich vom Laienkompositionszirkel. Und das war hochinteressant. Sie gab sich als Sozialarbeiterin raus. Aber die ganze Art, wie sie hier dabei waren, direkt in der Gruppe, dieses eine Mal, haben sie sich so benommen, dass es ganz eindeutig Stasi war.
Aber sie haben euch trotzdem nicht weiter behelligt?
Also sie können nur gut über uns gesprochen haben. Insofern Richtung, ich sage das mal so ein bisschen lästerlich, harmlose Idioten.
Dann habt ihr euch aus Vorsicht eine Zeit lang woanders getroffen.
Als hier die Stasi war, sind wir hinterher ausgewichen in eine andere Wohnung im Prenzlauer Berg, die uns zur Verfügung gestellt worden ist, auch von einem Seidewoti, ja. Und da sind wir ein paar Mal da gewesen, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann sind wir wieder zu uns zurück, wo wir wussten, jetzt ist wieder ein bisschen Ruhe eingetreten. Denn wir hatten ja die große Angst gehabt, dass wir mal abgeholt werden, ja. Das geschah nicht und etwa nach einem halben Jahr sind wir wieder zurück in unsere Wohnung und haben weiter hier gemacht.
Wir haben ja damals gebaut an unserem Haus, um unserem Sohn mit seiner Familie noch eine Wohnung zu geben. Ich wünschte mir natürlich nichts sehnlicher, als dass mein Sohn auch zu Baba findet. Aber das kann vielleicht noch passieren, ist bisher noch nicht passiert. Jetzt aber Folgendes. Ein Traum, der sollte mich beruhigen wahrscheinlich. Wir hatten ein Zeittreffen gehabt. Ich stehe auf der Straße und wir stehen in einer Gruppe und unterhalten uns noch. Alle so, die ich so kenne aus dem Zentrum. Und plötzlich gucke ich so die Straße lang und schreie ganz laut, Baba kommt ja da hinten, barfuß die Straße lang. Die anderen haben das gar nicht beachtet, die unterhielten sich weiter. Ich gucke wie fasziniert hin zu Baba. Und was passiert, als er auf unserer Höhe ist, so ungefähr, kommt dann nicht zu unserer Gruppe, was mich fast vernichtet hat. Und jetzt gucke ich, wo geht er hin und drehe mich um. Und da geht auf der anderen Straßenseite ein junger Mann. Ich konnte ihn nicht als meinen Sohn identifizieren. Es war ein junger Mann. Und dieser junge Mann plagte sich wahnsinnig und hatte zwei riesengroße Säulen in der Hand. Und die waren an beiden Seiten spitz, sodass er sie nicht absetzen konnte. Er trug die Säulen und die rutschten ihm immer wieder runter und dann trug er sie wieder und er trug sie und trug sie. Und Baba kam auf ihn zu und er sieht Baba, lässt die Säulen fallen und diese beiden Säulen stehen neben ihm auf der Spitze und er steht wie in einem Bilderrahmen. Und Baba und der junge Mann umarmen sich, küssen sich. Und ich stehe mit offenem Mund da. An mir ist er vorbeigegangen. An unserer ganzen Gruppe ist er vorbeigegangen. Zu dem jungen Mann ist er gegangen. Und er hat eben diese Säulen abgenommen und hat ihn in einen Bilderrahmen gestellt. Das war toll.
Die Westberliner sind also zu euch gekommen und haben euch mit Material über Babas Lehren versorgen können, obwohl das Einführen von Büchern in die DDR ja strengstens verboten war. Wie ging das?
Also die Westberliner haben uns derartig heroisch, möchte ich sagen, überhäuft mit Geschenken, indem sie Bücher mitbrachten. Und wir haben uns natürlich gestürzt auf diese Bücher. Es war also immer ein Risiko. Aber sie haben uns ein Vertrauen vorgelebt, dass ihnen mit Barbara nichts passieren kann. Denn wir hätten gedacht, sie stehen jedes Mal, wenn sie rüberkommen mit den Büchern, mit beiden Füßen im Gefängnis. Denn es war ja verboten, solche Lektüre mitzubringen. Es war verboten, sich in Privaträumen zu treffen, zu mehreren Personen. Wenn man Geburtstag hatte, dann durfte man das, aber außerhalb, dann fiel das auf. Ja. Dass uns nichts passiert ist, ist also nur Barbaras Führung. Und dass den Westlern nichts passiert ist, ist auch total Barbaras Führung.
Gloria, du warst ja auch eine von denen, die dieses Risiko auf sich genommen haben. Wie lief das ab an der Grenze?
Also ich bin ja erst 1988 zu der Gruppe gekommen, also zu der Westberliner Gruppe auch. Das war natürlich immer ein unheimliches Action, also mit Anstehen. Also ich bin immer Invalidenstraße rüber und dann habe ich in dem Jahr habe ich kartonweise die Bücher mitgenommen. Und habe dann den Fopus schon an der Grenze gesagt, also die können sie auch lesen und ich würde sie nur gerne wieder mitnehmen. Wenn ich sie nicht rüberbringen darf, würde ich sie gerne mitnehmen, dann auf der Rückfahrt. Und ja, dann vergeht dann eine Weile, dann gucken die sich die Bücher an und ich war erstaunt, dass der mit dem ganzen Bücherkarton zu mir wieder kam, mir die gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich die ja verteilen. Aber ich denke, das ist nochmal anders. Es gibt nochmal eine Phase, wo es also etwas schwieriger war, Bücher zu transportieren. Also so 87, ne? Da war es noch nicht so einfach.
Ja, also sie sind natürlich immer kontrolliert worden und sie mussten ja auch geldlich Eintritt bezahlen. Das musste auch jeder immer privat bezahlen. Ja, das war auch eigentlich eine Belastung, ja, dass sie das alle 2 Monate kamen. Sie brachten ja auch noch Obst und Geschenke und alles Mögliche mit. Also das war immer Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und also ich weiß von Rotraut, dass sie eben auch ganz erstaunt war. Sie hat diese Plastebeutel mit vielen Büchern natürlich nicht verstecken können, dass ein Polizist plötzlich zu ihr sagte, sie stand in einer Reihe und wartete nun, um durchgehen zu können. Sie können schon durch, sie können gehen. Und keiner hat überhaupt die Tüten angeguckt. Ja, und das, also, sowas war immer faszinierend zu hören, weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Wir kannten ja nur immer ganz genaue, haarscharfe Kontrollen. Alles ist furchtbar, alles ist beängstigend. Ja? Und mit Barbara war plötzlich alles so leicht. Das mussten wir lernen.
Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, welches Buch euch am meisten berührt hat?
Mein Barbara und ich.
Barbara und der Psychotherapeut.
Es hat uns also so tief innen berührt, dass ja, wir hatten nicht eine Sekunde einen Zweifel.
Brigitte, welches war dann die entscheidende Aussage, die dich sicher gemacht hat, dass Swami dein Lehrer ist?
Daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ich persönlich hatte ein Schlüsselerlebnis ganz, ganz viel eher, wo ich überhaupt erst zum Glauben gekommen bin. Ich bin ja ein DDR-Bürger gewesen und bin durch die Schule gegangen. Und da kriegt man Denken vermittelt, Religion ist was Lächerliches. Religion ist Opium fürs Volk und jemand, der glaubt, der ist dämlich. Ja? Und so habe ich auch gedacht. Und dann habe ich auf einem OP-Tisch gelegen und ich wusste plötzlich, dass jemand da war und mir geholfen hat. Ich wusste es haarscharf. Das war eine derartig erschütternde Erkenntnis, dass ich von dem Moment an alles für möglich gehalten habe. Es wäre eine verkehrte Operation gewesen und Barbara hat mich gerettet auf dem OP-Tisch. Es hat plötzlich jemand in Englisch gesprochen, ich konnte es nicht. Ich war in Polen und konnte mich mit denen nicht verständigen. Und es sprach in Englisch. Und dann lief alles ganz anders. Und wer sprach nun in Englisch? Wer war das? Da habe ich Jahre zugebraucht, um das herauszufinden, wer das war. Ja, das war meine erste Vorbereitung.
Thank you.
Was hat dich überzeugt?
Naja, erstens mal mit dem Regenbogen, der gerade ist. Ja? Und zweitens, es musste ein Verkehrsunfall normalerweise sein. Und wie eine Riesenfaust, symbolisch gesehen, das Auto praktisch an dieser Unfallstelle vorbei hob. Und dann, wie er zu seiner Frau sagte, na, den Typ möchte ich mal kennenlernen. Und wie er dann im Ashram ist, und Barbara kommt zu ihm und sagt, na, wie findest du jetzt den Typ, ja? Das sind so die drei Schlüsselerlebnisse gewesen.
Und die habt ihr geglaubt? Man kann doch auch sagen, ja, Papier ist geduldig.
Für mich war das überzeugend.
Dann wurde eure Gruppe ja langsam größer.
Ja, es war so üblich, dass jeder, der kam und schon da gewesen war, konnte noch Gäste mitbringen, aber dass sonst eigentlich keiner diesen Termin wusste, ja. Und ja, und die Westler kamen und wir sangen zusammen und wir übten die Bhajans und wir lernten immer mehr. Aber eins konnten wir nicht. Wir konnten sie nicht begleiten. Wir hatten keine Musik. Und das war noch ein ziemliches Problem.
Ich meine, sie brachten Gitarren mit und haben uns das vorgesungen und so weiter und so weiter.
Und dann passierte wieder etwas, wo wir wissen, dass Baba seine Hand total im Spiel hatte. Es war dann schon nach der Wende, da sagte ich immer, wir können nun nicht immerzu weiter von den Westlern erwarten, dass sie kommen. Wir müssen endlich mal selbstständig werden. Wir müssen selbstständig unsere Musik machen. Wir müssen einen Vorsänger alleine haben. Wir müssen das ganz genau so machen können, wie das im Zentrum abläuft. So, und der Einzige, der ein Instrument spielen konnte, war mein lieber Mann. Aber mein lieber Mann hatte eine ganz schwere Blockade gegen die indische Musik.
Ich habe mich da sehr, sehr schwer getan. Und dann passierte Folgendes. Ich war damals noch in Arbeit. Es war eine Zeitungsrotationsmaschine. Und bei der die angeschlossene Faltmaschine, da bin ich mit dem Arm reingekommen, mit dem rechten Arm. Und musste Feuerwehr kommen. Es war sehr dramatisch. Als ich wieder wach wurde. Ich wurde in Narkose versetzt, ja, schon da. Und als ich wieder wach wurde in der Intensivstation, hatte ich einen riesen Gipsverband gehabt. Und die Fingerspitzen, die schauten noch heraus. Und mein erster Gedanke war, oh, ich habe ja noch Gefühle in den Fingerspitzen. Also kann ich auch spielen. Und das war für mich die Lehre gewesen von Barber. Es war hart, aber sehr nachdrücklich. Nach kriminaltechnischen Untersuchungen, es wurde ja hinterher, das ist so die Auflage, wenn ein Unfall passiert, kommen immer Kriminaltechniker und die nehmen alles auf. Und es wurde einem Arbeitsschutzbeauftragten dann gesagt, von den Kriminaltechniker, dass nach ihren Berechnungen hätte zumindest meine Hand ab sein müssen. Ich habe nach Barber auch geschrien, natürlich, klar, ja, das war entscheidend, ja, also mindestens meine Hand hätte ab sein müssen.
Und ich musste den nächsten Tag in seinen Betrieb und ein Unfallprotokoll unterschreiben und da sagte mir die Sekretärin, ihr Mann muss ja einen dicken, fetten Schutzengel gehabt haben. Und ich sagte, ja, den hat er.
Damit war ich bekehrt, ja, und habe dann mir die ganze Sache eingeübt und habe regelmäßig die ganzen Jahre meine Frau und die Gruppe begleitet. Und mein Lieblingslied war damals J'ai envie.
Sie hören Radio Psy Global Harmony Deutschland. Wir sind heute bei Brigitte und Horst Kuhn in Köpenick, die hinter Mauer und Stacheldraht eine Ostberliner Psy-Gruppe gegründet haben. Die Beschäftigung mit Swamis Lehren gehen ja an niemandem wirklich spurlos vorbei. Habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt an euch selbst Veränderung im Umgang zum Beispiel mit eurem Umfeld festgestellt?
Unser Denken hat sich natürlich völlig geändert. Ja. Unsere direkte Nachbarin, die uns auf jeden Fall diese beiden Stasi-Damen beschert hatte. Die kam direkt nach der Wende, einen Tag danach, weinend hier stand sie vor der Tür und wollte nun wohl diese ganze Sache gestehen und nun hören, was wir dazu sagen. Und wir wussten sofort, weshalb sie weinte, ehe sie überhaupt den Mund aufmachte. Horst, mein lieber Mann, hat sie liebevoll in den Arm genommen und hat gesagt, lass mal, Helga, alles ist in Ordnung. Das hat Barbara uns beschert, dass wir keine Hassgefühle hatten. Ja, das war schon sehr wichtig für uns.
Erst kommt der Mensch und dann die politische Einstellung.
Be one, said the Lord, be one, said the Lord, be one with me. Love us all, be one.
One said the Lord, he one said the Lord. Lord, he one said the Lord, he one be one with me. Love us all.
Hat sich eigentlich eure Einstellung zum Staat irgendwie verändert? Denn Swami lehrt ja, wir sollen die Gesetze des Landes, in dem wir leben, achten.
Als wir Mitglied wurden, war es damals noch üblich, dass wir ein Jahr lang quasi sowas wie einen Unterricht hatten. Wir hatten die menschlichen Werte, wir sprachen den Code of Conduct durch, wir lernten das streckenweise regelrecht spielerisch, es war wunderbar. Und dann kam natürlich auch dieser Punkt, dass man also die Gesetze des Staates ehren und befolgen soll. Und da hatten wir, also wir hatten ganz große Schwierigkeiten. Wir sollten dann den Code of Conduct unterschreiben und es ging und ging nicht. Wir haben dann versucht, den Staat von dem Land etwas zu trennen.
Der Staat setzt sich aus Menschen zusammen. Ja. Aber als ich das begriffen hatte, der Staat setzt sich aus Menschen zusammen, dann konnte ich das akzeptieren.
Die Westberliner hatten ja auch Probleme, verbotene Schriften in die DDR einzuführen und wollten daher Barbers Rat einholen. Gloria, du hattest 1988 ein Interview bei Sai Baba.
Ich bin 88 das erste Mal zu Swami gefahren. Die Gruppe, in der ich war, bekam zwei Interviews und eins davon war am 9.11.1988. Und in diesem Interview fragte er dann so zum Schluss, also ob wir noch Fragen haben. Und dann fiel mir keine Frage ein, aber es hat so aus mir heraus gesprochen. Ich habe plötzlich Swami erzählt, dass ich aus Berlin komme und dass es in Berlin die Mauer gibt, also wie einem Touristen. Und dass es in Berlin auch zwei Gruppen gibt, eine Westberliner Gruppe und auch jetzt im Ostteil der Stadt, dass er bitte die Ostberliner Gruppe besonders segnen möchte, weil wir ja da immer die Dinge nur hinschmuggeln. Was ich nicht wusste, dass es noch ein Interview vorher gab.
Ja, Veronika hatte ein Interview und kam wieder. Wir dursteten nun wieder neue Dinge über Baba zu erfahren. Wie sieht's im Ashram aus? Und so weiter und so fort. Veronika hatte Tränen in den Augen und umarmte uns und sagte, ich habe mit Baba über die Mauer gesprochen. Und bitte, bitte seid nicht traurig. Er hat gesagt, ich sehe keine Mauer. Ich bin so erschüttert, dass ich euch das nun jetzt bringen muss. Diese Nachricht, ihr dürft nicht traurig sein, wahrscheinlich sieht Baba nur den ganz großen Weltzusammenhang und da ist Deutschland mit seinem Problem irgendwie zu klein. Und wir haben Veronika dann getröstet, denn der Gedanke, dass wir nach Indien fahren können, der war so weit weg, auf die Idee waren wir überhaupt noch nicht gekommen. Ja?
Also ich erzählte ihm das mit der Berliner Mauer. Und er lehnte sich zurück, hörte sich das an und als ich dann fertig war, sagte er, yes, I know. Und dieses yes, I know hatte die Wirkung, dass ich in den Solarplexus einen richtigen Schuss bekam und der löste ein Lachen aus. Ich habe mich ausgeschüttet vor Lachen. Und Swami war so erfreut darüber, dass er sich auf die Knie klopfte und alle in dem Interviewraum mitlachten. Ich habe das damals nicht verstanden, was da vor sich ging. Also ich habe erst 2 oder 3 Jahre, da habe ich dann verstanden, um was es ging. Nämlich, dass ich von meiner eigenen Mauer erzählt habe. Es war ja genau das Datum, ein Jahr später, wo der Mauerfall war. Und es hatte nicht nur eine politische Wirkung, sondern es hatte auch eine persönliche Bedeutung, wie ja alles bei Swami. Also war die Mauer schon gefallen, da habe ich das verstanden.
Ihr habt dann ja am 9. November 1989, das war genau ein Jahr, nachdem Swami gesagt hat, yes, I know, die Maueröffnung regelrecht verschlafen.
Mein Mann hatte ein Betriebsvergnügen und ich war zu Hause, weder Radio noch Fernsehen angemacht und bin am nächsten Tag zur Arbeit gegangen und konnte überhaupt nicht verstehen, weshalb die Leute alle so fröhlich in der S-Bahn waren und streckenweise auch so übernächtigt aussahen. Aber trotzdem kriegte ich es nicht mit. Und als ich dann in mein Haus des Lehrers kam, wo ich damals gearbeitet habe, das ganze Haus war ein einziger Bienenschwarm. Schon auf der Treppe, da schrie der eine dem anderen was zu. Und ich verstand erst überhaupt nicht, was die, bist du schon drüben gewesen? Und solche Reden, ja. Ich bin natürlich nicht drüben gewesen, was soll denn das, ja? Bis ich es dann langsam begriffen habe, dass es so was möglich war. Es war unwahrscheinlich. Gearbeitet haben wir schließlich an diesem Tag überhaupt nicht.
Ich kann von meiner Seite aus nur ergänzen, nächsten Tag zur Arbeit gefahren, Bahnhof Alexanderplatz, eine Arbeitskollegin, die sonst nicht diese Strecke fährt, treffe ich dort. Nanu, heute hier die Strecke? Ja, sagt sie. Ich war ganz kurz nur zu Hause, ich war ja in West-Berlin. Ich sage, wie bitte? Verkohlen kann ich mich alleine. Nö, das stimmt. Und ich war dermaßen geplättet, nun fuhren wir zur Arbeit zusammen, haben früher Schluss gemacht und sind dann rübergefahren. Es war ein herrliches Gefühl, heller Wahnsinn. Das war das Schlagwort des Tages. Es war herrlich, kann es nicht anders sagen. Wunderschön.
Ihr habt dann aber nicht sofort die Parallelität der Daten erkannt, dem Interview am 3.10.1988, heute, dem Tag der Deutschen Einheit, wo Barber gesagt hat, ich sehe keine Mauer, am 9.11.1988, yes, I know, und dem Fall der Mauer am 9.11.1989.
Also es hat ein Jahr gedauert. Als wieder der Tag der Maueröffnung war, hat das Fernsehen nochmal gezeigt, wie Herr Schabowski vor den versammelten Journalisten steht. Und da wird ihm ein Zettel reingereicht und dieser Zettel ist gefaltet. Und in dem Moment, wo er dann vorliest, völlig unvorbereitet und so dilettantisch, ein Erzpolitiker, und den Zettel nicht mal auffaltet, da wusste ich ganz genau, das ist Babas Spiel gewesen. Die Daten stimmen, die Absurdität der ganzen Sache stimmt. Dass aus so einer Kleinigkeit Weltpolitik gemacht wird, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das, sowas gibt es nicht nochmal. Das ist Babas Führung gewesen und das war auch sein Humor. Und der Glaube, Baba mischt sich nicht in die Politik ein, er ist nur spirituell und arbeitet an unserem geistigen Fortkommen. Der stimmt nicht. Er macht genauso auch Politik. Wir haben dann unsere Gruppe aufgelöst und sind alle jetzt im Zentrum integriert und jeder hat da Funktionen.
Wie lief dann euer erstes gesamtdeutsches Zeittreffen ab?
Wir haben uns verabredet, der Kern unserer östlichen Gruppe, mit denen zusammen sind wir rübergefahren. Und wir haben uns also in dem Zentrum in Kreuzberg getroffen, sind natürlich mit großem Hallo begrüßt worden und der damalige Leiter Stefan hat uns also nun noch ganz offiziell begrüßt und es wurde uns zu Ehren ganz bestimmte Lieder, die wir uns wünschen konnten, gesungen und es herrschte große Freude. Wir haben immer zugeweint, ja. Weil das erstmal in so einer großen Gruppe zu singen mit ungefähr 50 Leuten, das war uns ja doch auch schon etwas fremd. Und dass wir nun das geschafft hatten, dass wir keine Furcht mehr haben mussten, dass nun alles so vonstatten gehen durfte, wie wir uns das dachten und dass wir keine Angst hatten, wenn es klingelt oder irgendwas, uns kommt plötzlich noch jemand. Das musste man erst mal begreifen. Ja, das ging nicht so schnell.
Für uns war es einfach überwältigend.
Dann konntet ihr endlich das erste Mal nach Indien fahren und Sai Baba mit eigenen Augen sehen.
1993 sind wir dann das erste Mal zu Baba geflogen. Und wir waren beide keine großen Urlaube und geschweige denn Flüge gewöhnt. Also das war für uns absolut fast unbegreiflich. Wir haben 1000 Kleinigkeiten erlebt. Ich habe Baba einmal im Auto vorbeifahren sehen und bin dahin gesaust und stand dann da ganz alleine. Kein Mensch hatte ihn, noch eine, die auch Brigitte heißt, ist mitgelaufen. Wir sind zu zweit, wir standen. Und Baba war vielleicht 20 oder 30 Zentimeter entfernt. Das Auto wäre beinahe über unsere Zehen gefahren, so nah waren wir dran. Und ich habe in diese tiefen Augen geguckt, in diese Augen, die einen magisch anziehen. Und ich habe alle Weltenmeere, alles da drin gesehen und eine Glückseligkeit, die war nicht zu beschreiben. Es war Wahnsinn.
Ich muss dazu sagen, dass ich nach meinem Empfinden dreimal gesegnet worden bin. Am 8. Oktober, unser 10-jähriger Hochzeitstag, mein 60. Geburtstag, auf einen Tag. Und früh, als nun der Darshan anfing, Baba war auf der Frauenseite. Ich hatte ganz hinten bei der Einfassungsmauer einen Platz bekommen. Alle guckten. Da habe ich gesagt, was gucken alle denn mal da hin? Das ist ja wie eine Herde. Ich habe meine Augen geschlossen, habe meine Augen palmiert und habe mir so geistig Baba vorgestellt. Ja, und da kam eine Sache auf mich zu, innerlich wie eine Vision. Ein Quadrat von den Seitenrändern, Bewegung immer zur Mitte des Bildes, sehr farbig und mit immer war ich in dem Sog mit drinne und fühlte mich glückselig. Ich wusste hinterher sofort, das kann nur Baba gemacht haben. Dann, wo dann der Dharshan vorbei war, wurde ich von einem Aufseher da in die Hand genommen und durfte mit anderen Männern zusammen in den Tempel. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Ich kam glückselig raus und ich hatte vorher mit meiner Frau vereinbart, am Ganesha-Baum uns zu treffen. Und ich sehe schon von Weitem, wie meine Frau ein hochrotes Gesicht hatte. Sie hatte Angst gehabt in der Menschenflut, dass ich sie nicht mehr finde. Das ging aber alles dann glimpflich aus und eine Bekannte gab uns noch ein Hochzeitsessen in einem indischen Restaurant. Das war das erste große Erlebnis. Zu der Zeit war das noch mit den Bonbons auch so eine Sache gewesen. Das war zu der Zeit noch möglich gewesen. Und Brigitte kauft auch und wir haben es in ein Gefäß gemacht und sie wollte auch, dass Baba reingreift. Es geschah 3 Tage nichts. Entnervt gab meine Frau mir die Schale. Am 2. Tag griff er bei mir auch mit rein. Ja, jetzt war aber folgender Knackpunkt. Wir kommen von der Reise zurück und es waren mehr Gäste da als üblich, weil nun alle wussten, wir waren in Indien. Und es waren so viele Bonbons drin, das hat wieder Babas Werk, wie Gäste waren. Das war für uns auch wieder ein Wunder. Wir bekamen bei der Hinreise von einer Familie, von dieser Gärtnerfamilie, bekamen wir einen Brief mit. Meine Frau hat nun immer den Brief und immer hingezeigt und so weiter. Er ging ganz nah vorbei, aber er ging vorbei. Sie gab mir den Brief. Und am 3. Tag nahm er mir den Brief ab. Ja. Und wenn meine Frau schon etwas verknattert war, dass ihr nichts gelang, ich sage, ich weiß gar nicht, was du willst. Wenn der Mann gesegnet ist, dann bist du doch auch gesegnet. In der 3. Nacht in Puttaparthi hatte ich einen Traum. Mir war bewusst, dass ich liege. Und Baba steht in seiner ganzen Herrlichkeit vor mir, schaut mich ernst an und sagt, ganz klar und deutlich, obwohl sich seine Lippen nicht bewegt hatten. Und trotzdem sprach er zu mir, ganz betont, ich komme zu jedem. Das war's. Herrlich.
Bye.
liebe Brigitte, lieber Horst. Wir bedanken uns bei euch dafür, dass ihr unsere Hörer habt teilhaben lassen an eurer wirklich sehr persönlichen Geschichte und an einem so weltverändernden Wunder, das ihr miterleben durftet.
Ich möchte ganz inniglich Barbara bitten über diesen Sender. Barbara, Liebster, lass überall solche Wunder geschehen, wie wir durch dich haben erleben dürfen, dass keine Menschenleben mehr geopfert werden, dass Harmonie und Friede herrscht. Das wäre wunderbar. Darum bitten wir inniglich, denn du hast es uns gezeigt, dass es möglich ist. Und ich möchte mit euch gerne nochmal das Lukas singen.
Lukas, Samasta, Sokino Vabantu. Lukas, Samasta, Sokino Vabantu. Lukas, Samasta, Sokino Vabantu. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Das war unsere heutige Sendung von Radio Sai in deutscher Sprache. Wir waren zu Besuch bei Brigitte und Horst Kuhn in Köpenick. Wenn Sie uns schreiben mögen, info@radiosai.de. Wir würden uns sehr freuen, Ihre Meinung zu unseren Sendungen zu erfahren. Vielleicht haben Sie auch Anregungen oder möchten selbst bei Radio Sai mitarbeiten. Noch einmal die Adresse info@radiosai.de. Sie hörten eine Sendung von Gloria Schütz und Evelyn Seliger. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Satya Sai, Baba, Satya Sai, Baba, Satya Sai, Baba, Satya Sai, Baba, Satya Sai.